Erzgebirges hinab in die Niederungen nach Chemnitz. Schön, euch wiederzusehen, alle Jahre wieder, ne? Immer einmal. Ich finde es toll, ihr habt das wunderschön gemacht. Es ist richtig schick geworden, finde ich. Sehr schön. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Der alte Turmvater Jan hat sich die Jugend seiner Zeit so vorgestellt. Frisch, fromm, fröhlich und frei. Unter anderem führte er das Geräteturnen ein. Nun weiß ich nicht, wie es euch ging. So richtig frisch und fröhlich hingen wahrscheinlich die wenigsten von uns am Reck, oder? Ja, fromm vielleicht, mit der Bitte auf den Lippen, Herr, lass mich hier irgendwie hochkommen. Und wieder runter. Aber ich fand, das ist doch eigentlich auch ein schöner Slogan für unser Christsein. Frisch, wie frisch verliebt in Jesus, fröhlich über Gottes Gnade, fromm und hingegeben an diesen Herrn, der uns freigemacht hat von der Macht der Sünde und den Zwängen des alten Lebens. Aber mein Blick in die weite Landschaft der christlichen Welt unserer Gemeinden, auch unserer Kirchen, hat mich dann doch recht ernüchtert. Wie kommt es, so habe ich mich manchmal gefragt, dass wir manchmal als Christen, als Nachfolger Jesu, ein Bild abgeben, das wenig anziehend ist für unseren Herrn und für den Glauben? Frei nach Spurgeon, und wir damit eher einem Fass saurer Gurken gleichen, das Werbung für süßen Honig machen will. Uns evangelischen Christen sagt man ja nach, dass wir uns im Gegensatz zu den katholischen Christen mit der Lebensfreude schwer täten. Naja, vielleicht ist was dran. Und mir war der Bibeltext, den ich uns heute nahebringen will, ich denke, vielen von uns ist er sehr gut bekannt, aber war dort ein Anstoß und eine Herausforderung, mal über unseren Lebensstil nachzudenken als Christen. Der Text ist der zweite Teil eines Gleichnisses, das Jesus einmal erzählt. In vielen Bibeln ist es überschrieben, Lukas 15, mit das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Überschriften über die Bibelabschnitte sind ja erst später von den Übersetzern hinzugefügt worden. Und wir wissen, im griechischen Text standen sie ursprünglich nicht. Und oft sind die Überschriften treffend, hier aber bei diesem Gleichnis finde ich sie nicht so treffend und neuere Übersetzungen machen das auch anders. Eigentlich sind es zwei verlorene Söhne, nicht nur einer. Oder noch besser müsste man eigentlich sagen, es ist das Gleichnis vom liebenden Vater, den uns Jesus dort vor Augen malt, den Vater, wie er mit uns Menschen umgeht. Und der zweite Teil dieser Geschichte, die Jesus erzählt, möchte ich gerne mit euch anschauen. Also den älteren Bruder heute mal ins Licht rücken und dann den Vater, wie er mit diesem älteren Sohn umgeht. Also Jesus erzählt, vielleicht das noch ganz kurz davor, Lukas 15, von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Der eine läuft von zu Hause weg und lässt sich vom Vater vorher frecherweise noch das Erbe auszahlen, führt ein verschwenderisches, ziemlich gottloses Leben, haut das ganze Erbe auf den Kopf und als dann die Knete alle ist, kommt er zurück, er war bei den Schweinen gelandet und er merkt plötzlich, was für ein armer Tropf er ist und dann erinnert er sich an den Vater, der die ganze Zeit sehnsuchtsvoll auf ihn und seine Einsicht und Umkehr gewartet hat. Und dann fällt er diesen heilsamen Entschluss, zurückzukehren zum Vater und um Vergebung zu bitten. Und Jesus sagt, ja, so ist Gott. Oder er malt uns dieses Bild vor Augen. Der Vater, der auf unsere Heimkehr wartet. Der Vater schließt ihn in die Arme und es gibt eine riesengroße Grillparty. Hier steigen wir in die Geschichte ein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das denn wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir schon und ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit der zweite Teil des Gleichnisses, das Jesus in Lukas 15 erzählt. Also, ein rauschendes Fest wird gefeiert, weil der jüngere Sohn heimgekehrt ist. Und davon bekommt der zweite Sohn Wind, seine Kinnlade klappt nach unten, sein Gesicht sieht aus, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Er ist stinksauer. Er, der immer im Hause des Vaters war, der nie weggegangen war, er ist doch innerlich meilenweit vom Vater entfernt. So nah bei Gott und innerlich doch so fern. So verkrampft und eben gar nicht frei. So sauer und nicht fröhlich. Also, frisch, fromm, fröhlich, frei, nun wenig ist davon bei ihm zu sehen. Was ist mit diesem älteren Sohn passiert? Woran liegt es, dass auch Christen über Jahre, Jahrzehnte im Glauben leben, in eine Kirche gehen, in eine Gemeinde gehen und doch die Ausstrahlungskraft einer Gefriertruhe besitzen? Ohne Freude leben, defizitär in ihrem Leben und krank geworden vielleicht sogar unter ihrer freudlosen Religion. Schauen wir uns an, wie der ältere Sohn argumentiert, denn wir erkennen bei ihm mehrere Merkmale, mindestens drei, eines falsch verstandenen Christseins. Und es sind, finde ich, drei Prinzipien, auf die heute auch Menschen ihre Beziehung zu Gott bauen wollen, die am Ende aber freudlos, krank, niedergeschlagen und ausstrahlungsarm macht. Also gucken wir uns das mal an, was unserem Glauben die Freude raubt und unsere Persönlichkeit krank macht. Vielleicht könnt ihr mal die Folien, die erste Folie einblenden. Dankeschön. Siehe, so viele Jahre diene ich dir, sagt also der ältere Sohn. Also der erste Vorwurf dieses älteren Sohnes besteht in dem betonten Hinweis auf seine Leistung. Und er war ein fleißiger Mensch, tüchtig, arbeitsam. Es wird ja ausdrücklich im Text gesagt, dass er sich noch auf dem Feld befand, als die anderen schon angefangen haben zu feiern. Also der Mann hatte was von Arbeit verstanden. Vielleicht so ein typischer Deutscher, ne? Ja. Also, der ältere Sohn definiert seine Beziehung zum Vater von seiner Leistung her. So viele Jahre diene ich dir schon. Und ich glaube, es gibt nicht wenige Christen, die genau in dieser Beziehung zum himmlischen Vater stehen. Oftmals hat diese leistungsorientierte Beziehung zu Gott seinen Hintergrund auch in kindlichen Prägungen, in Prägungen, die wir in unserem Leben empfangen haben. Und manchmal vermitteln wir Eltern ja auch unseren Kindern den Eindruck, manchmal wollen wir das gar nicht, aber wir vermitteln ihnen manchmal den Eindruck, ich liebe dich nur, wenn du mit guten Leistungen nach Hause kommst. Und letztens erzählte mir jemand und sagte, mein Vater und meine Mutter, die haben mich nur in den Arm genommen, wenn ich eine 1 oder eine 2 gebracht habe. Gut, und was geschieht dadurch oder weniger gut? Das Kind strengt sich immer mehr an. Ja gut, das wollen ja Eltern auch erreichen. Aber die Folge ist dann allzu oft, wir denken, Gott liebt uns eben auch nur, wenn wir gute Leistungen erbringen. Ich habe letztens von einem Prediger gehört, der hat gesagt, Gott liebt artige kleine Jungs. Ja, macht er zum Glück auch, glaube ich, ne? Aber Gott liebt genauso freche, große Rotzbengel, oder? Also ich vermute das mal und die Bibel sagt uns das so, dass Gott uns bedingungslos und voraussetzungslos liebt. Nicht folgenlos, das hat Folgen in unserem Leben und das soll Folgen haben. Aber das leistungsorientierte Denken übertragen wir dann manchmal auf unsere Beziehung zu Gott und auf unser Verhältnis zu ihm. Und tief in unserem Inneren sagt dann eine Stimme, wenn du von Gott geliebt sein willst, dann streng dich an, dann leiste was dafür. Und manchmal sehen wir dann eben auch als Christen in Gott einen leistungsfordernden Vater, der uns nur dann anerkennt, wenn wir bei ihm gute Noten vorweisen können. Und so wird Glaube am Ende zur schweren Arbeit. Die Folge ist, Glaube ist keine Lust mehr, sondern nur noch Last. Damit ist übrigens christlicher Glaube zur Religion geworden, nämlich zu dem Versuch, einen Weg von uns aus hin zu Gott zu bahnen. Aber das Interessante ist ja, dass die Bibel etwas ganz anderes sagt. Christlicher Glaube heißt nicht, wir suchen einen Weg hin zu Gott, sondern Gott hat einen Weg zu uns gefunden durch Jesus. Er ist der Weg von Gott her in diese Welt hinein, damit wir auf diesem Weg hin zu Gott kommen können. Aber merkt ihr, das ist was ganz anderes. Religion heißt, ich mühe mich, um einen Weg hin zu Gott zu finden. Der Glaube an Jesus funktioniert genau andersherum. Gott geht in Vorleistung und er gibt seine Gnade, er findet einen Weg zu uns Menschen und wir dürfen diesen Weg dann beschreiten, hin zu ihm. Also, ich habe letztens die Sätze gelesen, haben mich sehr nachdenklich gemacht. Wir können die Beobachtung machen, dass manchmal die fleißigsten und treuesten Mitarbeiter nicht zwangsläufig die leidenschaftlichsten und fröhlichsten Christen sind. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Manchmal sind die Leistungsträger in unseren Gemeinden und Werken verbissene und verbitterte Typen, weil sie ihre Hingabe aus diesem Missverständnis heraus leben und sie sich ihre Beziehung zu Gott erarbeiten wollen. Wer Gott als leistungsfordernden Gott sieht, bei dem wird am Ende alles zur Pflichterfüllung. Gebet, Bibel lesen, alles gut, ne? Wunderbar, aber es wird zur Pflichterfüllung dann, Gottesdienst. Ja, und wenn ich mir dann mal sparen kann, dann mache ich es halt auch. Ne? Gut, das Erste, der leistungsfordernde Vater, dieses Missverständnis. Das Zweite, Christsein als Moral. Das Missverständnis vom moralisierenden Vater im Himmel. Was sagt der ältere Sohn noch? Nie habe ich dein Gebot übertreten. Die zweite vorwurfsvolle Bemerkung, die vom älteren Sohn kommt. Und hier wird ein zweites Missverständnis deutlich. Sehr oft wird nämlich Glaube als Einhaltung bestimmter Vorschriften und Bestimmungen verstanden. Und manchmal vermitteln wir das auch so an andere, sodass dann eben Atheisten sagen, oh, wenn man sich dann bekehrt, oh, da ist das... Das Leben, das Schöne am Leben ist da dann vorbei. Ne? Das war ja genau dieser Gedanke. Und die Frage ist, was strahlen wir aus als Kinder Gottes? Wer seine Beziehung zu Gott als Einhaltung oder zuerst als Einhaltung von ethischen Maßstäben versteht, als Moral versteht, der vertraut ja damit auch stärker auf die eigene Kraft als auf das, was von Gott kommt. Und schaffen wir es dann, die Gebote zu erfüllen, besteht die Gefahr, dass wir überheblich werden. Übrigens genau danach riecht auch hier so ein bisschen die Aussage des älteren Sohnes. Niemals habe ich dein Gebot übertreten. Naja, Hut ab, oder? Wenn er das geschafft hat. Also ich weiß nicht, wie es euch als Kinder ging, euren Eltern gegenüber. Naja, ne? Also, niemals habe ich dein Gebot übertreten. Das riecht so ein Stück nach Leistungsgerechtigkeit. Ich hab's geschafft. Die Gefahr der Gesetzlichkeit. Vater, ich habe anständig gelebt. Und übrigens, Gesetzlichkeit geht oft auch einher mit der Verurteilung derer, die nicht so anständig gelebt haben. Haben wir es gehört? Vers 30, wo der ältere Sohn abfällig über den Jüngeren spricht. Und man sieht förmlich, wenn man den Text hier liest, den Zeigefinger. Dieser da, dein Sohn. Dieser da. Also, wir merken, der ausgestreckte Zeigefinger auf den jüngeren Bruder, der ist hier ziemlich weit ausgebildet. Das ist die eine Möglichkeit, wenn wir Christsein als Moral verstehen und vor Gott vor allem oder in Gott vor allem den sehen, der zuerst Moral erwartet, dann stehen wir auch in der Gefahr, selbst gerecht zu werden und vielleicht auf diesen oder jenen zu deuten. Diese da haben es nicht geschafft. Wo Moral das grundlegende Prinzip des Glaubens ist, da ist die Verachtung der Sünder und der Schwachen, der unmoralisch Lebenden ein Erkennungszeichen. Oder aber auch so der Stolz auf der anderen Seite, ich habe es geschafft jetzt, zumindest scheinbar. Nie habe ich dein Gebot übertreten. Naja. Aber Glaube an Jesus lebt eben nicht von dem, was wir vor ihm vorweisen können. Natürlich wollen wir auch seine Gebote halten, damit mich jetzt niemand falsch versteht. Glaube an Jesus heißt ja nicht, so zu leben, ja, wie ich mir das denke. Nein, Glaube heißt schon, Jesus nachzufolgen, unbedingt, und das zu tun, was ihm wichtig ist. Aber nicht, um geliebt zu werden, sondern weil wir ihn lieben und weil er uns zuerst geliebt hat. Nun, auch das zu tun, was ihm Freude macht und was dieser Beziehung angemessen ist. Wir werden es dann gleich nochmal sehen. Christlicher Glaube, den Jesus uns lehrt, der hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Wir Menschen sind Beziehungswesen, zur Beziehung auf Gott hin geschaffen. Und das Wesen des Glaubens ist, mit Gott in Beziehung zu kommen, durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Gut, drittes Missverständnis. Christsein als Verzicht. Es soll mal schon so ein, der prophetische Teller für euer Mittagessen heute sein. So sieht es heute Mittag aus. Also, was sagt er? Mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Der dritte Punkt der bitteren Beschwerde des älteren Sohnes besteht darin, dass er auf seine Entbehrungen hinweist. Und es ist ja erstaunlich, dass ein Mensch, der so sauer und verbiestert ist, überhaupt Freunde hat, mit denen er noch feiern könnte, oder? Aber er hat ja nicht gefeiert, hat ja keine Lust. Na, er hat sich's verkniffen. Er hat ganz bewusst auf die Erfüllung dieses Wunsches verzichtet, weil er meinte, das gehört sich doch für einen Sohn nicht. Und viele Menschen definieren auch heute Christsein mit einer Aufzählung der Dinge, die man alle nicht tut. Also als Christsein macht man dieses nicht und macht man jenes nicht. Und am Ende ist es so ein Bild, was von Gott entsteht, als eine Art Spielverderber, der uns die Freude am Leben nicht gönnt, bei dem schon Lachen gefährlich ist. Was für ein Schock für den jungen Mann. Jetzt kommt dieser Asket nach Hause und er stellt fest, dass der alte Vater unwahrscheinlich spendabel ist. Er hatte noch nicht mal um ein mageres Bäckchen gebeten und er muss sehen, dass sein Vater diesem nichtsnützigen Bruder das fette Mastkalb hat schlachten lassen. Und der ältere Bruder fühlt sich benachteiligt. Er kommt nach Hause und die Leute tanzen fröhlich. Oh, Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Kennt ihr diesen bitterbösen Spruch? Ja, plötzlich merkt er, der Vater ist doch so ganz anders. Der ältere Bruder fühlt sich benachteiligt, er sieht neidisch auf den Jüngeren und er denkt, eigentlich hat es diese Weltfliege doch viel besser. Erst hat er jahrelang in Saus und Braus gelebt und dann kommt er arm wie eine Kirchenmaus nach Hause zurück und er kriegt sogar zur Belohnung noch ein super Steak in die Pfanne gehauen. Die zuletzt Bekehrten haben es doch eigentlich gut. Die konnten leben, wie sie wollten, und am Ende kommen sie doch noch in den Himmel, oder? Ich habe letztens mal jemand gehört, da sagte das so. Aber woher kommt so ein Gedanke? Der kommt doch eigentlich nur daher, dass wir Christsein manchmal in Verbindung bringen, eben mit Einschränkung, mit Moral, mit Verzicht, mit Askese. Was ist das Ergebnis? Freudlosigkeit, das spüren dann auch die anderen. Die sagen dann, ja, ein christlicher Lebensstil, das ist gegen alles, was Spaß macht. Am Anfang, du hast das erzählt, ne? Oder wer hat es erzählt? Jemand von euch? Ja, du, genau. Oder wie jene Frau, die sich beklagte, alles, wofür es sich zu leben lohnt, ist entweder unmoralisch verboten oder macht dick. Also, seine Seele droht darunter, krank zu werden und darüber auch der Körper. Übrigens, eine Studie sagt, mürrische Menschen, die viel streiten und alles negativ sehen, haben ein 9-mal höheres Risiko an einer Arteriosklerose zu erkranken als freundliche und fröhliche Menschen. Mögliche Ursache können wohl Hormone sein, die sowohl den Ärger anfachen als auch die Arterienverkalkung ankurbeln. Seine Beziehung zu Gott ist distanziert, sie ist blockiert. Der ältere Sohn lebt zwar äußerlich beim Vater, aber innerlich ist er meilenweit von ihm entfernt. Und interessant, es bauen sich Aggressionen auf. Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der brave und folgsame Sohn wird zornig und lehnt sich gegen seinen Vater auf und verweigert sich. Unter der Oberfläche brodelt es. Und ich glaube, dass das bis heute so sein wird, wenn solche negativen Gottesbilder uns prägen oder solche einseitigen Gottesbilder. Letztlich geht er in eine Verweigerungshaltung Gott gegenüber. Er wollte nicht hineingehen. Wie kommen wir raus aus einem falsch verstandenen Christsein? Und ich glaube, wir kommen ja auch alle aus einer Zeit, wo manches von dem, was ich uns jetzt skizziert habe, schon manchmal auch eine Rolle spielte, oder? Ich kenne das sehr wohl. Und wie sieht die Alternative aus? Nun kann man ja auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und oft kommt es zu einer Überreaktion. Das Pendel schlägt nach einer gewissen Weise, in extremer Weise in die Gegenrichtung aus. Und aus dem Leistungsprinzip wird träge Faulheit. Die Betonung der Moral schlägt um in Unmoral. Ich glaube, das wäre noch eine Folie gewesen, genau. Das waren die Dinge, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Der erzwungene Verzicht verwandelt sich in maßlose Genusssucht. Also das gibt es ja auch, dass Christen sagen, davon habe ich genug und ich will jetzt leben, wie ich will. Das kann nicht der Weg sein. Aber was ist der Weg? Ich glaube, wir müssen uns wieder das Handeln des Vaters ansehen, um geistlich gesund zu werden und gesund zu bleiben. Wie stellt uns Jesus den Vater vor? Und Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wer Gott erkennen will, der schaue sich Jesus an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Deswegen können wir eben nie das Evangelium von Jesus losgelöst verkünden. Das wird immer schief. Manchmal, wenn bloß noch, ich habe so ein bisschen meine Bedenken heute, wenn manchmal bloß noch von Gott gesprochen wird. Der Name Jesus, darin ist das Heil und ist das Leben. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. So, aber jetzt die Frage, wie wir in unserer Beziehung zum himmlischen Vater heil werden können. Wir müssen den Vater in den Blick nehmen. Und das Erste, was mir am Vater auffällt, ist, der Vater ist fröhlich. Der fröhliche Vater. Lange Zeit ist mir es gar nicht aufgefallen. Vers 24 heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wer sind sie? Nun, alle, die erwähnt werden, so im ersten Teil der Geschichte, der jüngere Bruder, die Knechte, aber eben auch der Vater. Er ist augenscheinlich von solch überschäumender Freude erfüllt, dass er sich in die feiernde, singende und tanzende Schar einreiht. Und die Bibel sagt uns an anderer Stelle auch, warum. Da heißt es, es wird Freude sein im Himmel über einen Menschen, der umkehrt, der Buße tut. Also die Freude des Vaters ist Finderfreude. Sein jüngerer Sohn war verloren, jetzt ist er gefunden. Diese Fröhlichkeit gehört offensichtlich zum Wesen Gottes. Der nach uns Menschen suchende Gott hat eben nichts gemein mit den mittelalterlichen Mönchen, die meinten, die Freude sei etwas Teuflisches. Umberto Eco hat in dem beeindruckenden Roman Der Name der Rose, auch verfilmt übrigens, dem ja ein Denkmal gesetzt, ne? Wo einer nach den Mönchen dann ums Leben kommt, weil er in einem Buch, heimlich in einem Buch geblättert hat, über die Freude von Aristoteles, glaube ich, war's. Also, nein, ja, manchmal wollen wir die Freude vergiften, das ist tatsächlich wahr. Nein, Gott, ein Gott, der Freude hat über einen Sünder, der Buße tut. Wenn Menschen ihn suchen, dann lacht der Himmel. Also der Grund für unsere Fröhlichkeit liegt in Gott selbst, der übersprudelnde Freude hat, wenn ein Mensch zu ihm zurückkehrt aus der Gottesferne, aus der Verlorenheit. Und in die Beziehung zu dem lebendigen Gott hineinfindet. Ich habe vor einiger Zeit folgenden Artikel in einer Zeitung gefunden. Amsterdam. Auf wundersame Weise hat ein Niederländer sein auf hoher See verlorenes Gebiss wiederbekommen. Ein Angler fand es im Magen eines Kabeljaus. Wie die Amsterdamer Zeitung De Telegraaf berichtete, war dem 60-Jährigen aus Herhoek-Howard bei einer Angeltour auf der Nordsee schlecht geworden. Es war Windstärke 9 und ich wurde todkrank, sagte er einer Zeitung. Versehentlich spuckte er eben auch sein Kunstgebiss über Bord. Das in dem Kabeljau gefundene war tatsächlich seins, denn es passte ihm tadellos. Nicht immer geht es so gut aus. Manchmal ist das Verlorene weit weg. Und manchmal liegt es ganz nah. Aber ich habe vor vielen Jahren, als Ulrich Parzeun, ich weiß nicht, ob das in der Chemnitzer Pro-Christ-Woche war oder in einer anderen, aber an einer Stelle, auch an anderen Stellen, von ihm viel mitgenommen, aber an einer Stelle sagte er Folgendes. Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Egal, ob es weit weg ist oder nahe dran, verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Also man kann ja auch, ja, je älter man wird und man braucht eine Brille oder so und die sucht man dann, die kann neben einem liegen. Man findet sie eben nicht, weil man sie nicht mehr sieht ohne Brille. Ne? Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Und genau das ist der Punkt. Wo gehören wir Menschen hin? Wir gehören zum lebendigen Gott hin, geschaffen zur Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Gott. So hat Gott uns gemacht und so hat Gott die ersten Menschen, Adam und Eva, gemacht, zur Gemeinschaft mit ihm. Und durch die Sünde ist genau das zerbrochen. Und nun sind als Menschheit nicht mehr dort, wo wir hingehören. Und alles, was wir heute sehen in dieser Welt, ist eine Folge davon, dass wir nicht mehr dort sind, wo wir hingehören. Aber wo immer sich ein Mensch aufmacht, durch den Geist Gottes geleitet und sich aufmacht und sagt, ich will zu meinem Vater gehen und durch Jesus zum Vater kommt, dort kommen wir wieder an die Stelle, wo wir hingehören. Das ist das, was Gott mit jedem Menschen vorhat. Und wo immer das passiert, entsteht Freude. Bei dem jüngeren Sohn und bei dem älteren will Gott oder will der Vater ja genau das Gleiche. Er möchte, dass er hereinkommt, dass er nahe bei ihm ist. Gott hat uns als sein Gegenüber geschaffen und er hat keine größere Freude als die, wenn wir wieder nahe an seinem Herzen sind. Und dann, der Vater im Himmel, er ist fröhlich, der nächste Punkt, nächste Folie bitte. Der Vater macht den ersten Schritt auf uns zu. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Gott kommt in ein trostloses Christsein hinein oder vielleicht auch in ein sehr gesetzliches. In Jesus stellt er sich uns vor als der, der uns entgegenkommt. Und bei dem älteren Sohn tut er sogar noch etwas, was er bei dem Jüngeren nicht getan hat. Ist es euch aufgefallen? Beim Jüngeren steht nicht, dass er ihn bettelte, reinzukommen. Aber beim Älteren steht's: Komm doch. Welche Liebe drückt sich darin aus? Übrigens, mir ist vor einiger Zeit mal beim reichen Jüngling ein Satz aufgefallen, Markus 10, Vers 21, dort wird von Jesus was ganz Ähnliches gesagt. Da heißt es, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ist das nicht toll? Gerade dort. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ja, leider gab dieser reiche Jüngling keine Antwort auf diese Liebe Jesu. Aber der Vater kommt heraus und er bittet ihn sogar und sagt, komm doch, komm, komm in meine Gemeinschaft hinein. Gerade diejenigen, die sich abmühen mit diesen defizitären Bildern, die vielleicht mühselig und beladen sind, Lastenträger sind. Und Jesus hatte, als er das sagte, vor allen Dingen eben auch die vor Augen, die sich abgemüht haben, die Gesetze zu erfüllen. Kommt doch her zu mir. Zu Jesus, der uns gerecht spricht vor dem Vater. Der Vater kommt den ersten Schritt auf uns zu. So, und dann, der Vater im Himmel bietet uns seine Gemeinschaft an. Nächster Punkt. Nächste Folie. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und jetzt komme ich nochmal auf das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Das Wesen des Christseins besteht nicht in Leistung und Pflichterfüllung, sondern in der Nähe zum Vater, die ist nur durch Jesus möglich, der Weg zum Vater ist. Nahe am Herzen Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Punkt. Kern des Evangeliums ist, du sollst alle Zeit bei mir sein, in meiner Nähe, an meinem Herzen, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Das ist es. Und daraus entspringen natürlich dann auch Taten, ohne Frage. Ne? Entspringt auch ein Leben, das Gott die Ehre macht. Und ja, was auch was leisten darf, ohne Frage. Aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist, du bist alle Zeit bei mir. Watchman Nee, der China-Missionar, hat einmal gesagt, Gott will keine Dienstmädchen, sondern eine Braut. Merken wir was? Die in dieser liebevollen, lebendigen Beziehung mit Jesus stehen. Gott lädt uns ein, bei ihm zu sein, zuallererst. Und daraus natürlich dann auch Taten der Liebe entspringen zu lassen. Und vorletztes, der Vater, der uns großzügig seine Gaben anbietet. Alles, was mein ist, das ist auch dein. Christsein wird eben nicht zuerst mit dem Begriff Askese erklärt. Ja, manchmal kann man auch als Christ und manchmal muss man auch auf was verzichten, ohne Frage. Alles im Leben hat auch seinen Preis, ne? Aber das Christsein wird eher beschrieben, wenn man mal in die Bibel reinguckt, Johannes 1, Vers 16, Johannes 10, Vers 10, als Leben aus der Fülle, Gnade um Gnade. Also nicht gerade mal so ein bisschen tröpfchenweise, so, ne? Sondern überfließend. Gott ist kein Geizkragen, sondern ein großzügiger Geber aller guten Gaben. Nur wenn die Dinge uns binden und uns hindern, das Ziel zu erreichen, dann dürfen wir sie ablegen. Unter Jesus aber dürfen wir reichlich nehmen von dem, was Gott uns gibt. Und das Letzte dann, der Vater, der begnadigt. Auch das haben wir eigentlich schon stichpunktartig sehen können. Aber hier nochmal, Vers 32, dieser dein Bruder war tot. Und er ist wieder lebendig geworden. Der Vater erzählt vom jüngeren Sohn und er macht klar, was uns zu fröhlichen Kindern im Hause des Vaters macht. Nämlich das Leben aus der Gnade. Danken wir Gott für seine Gnade, auch heute ganz neu. Dafür, dass er uns reich, reich beschenkt. Und dass er einen Weg zu uns gefunden hat und nicht wir einen Weg zu ihm bahnen müssen. In Jesus hat Gott den Weg zu uns Menschen gefunden. Interessant ist übrigens, und das ist der letzte Gedanke, das offene Ende dieses Gleichnisses. Es bleibt offen, ob der ältere Sohn sich einladen lässt und so zur Freude kommt und zum Frieden kommt oder nicht. Jesus lässt es, ich denke, ganz sicher, ganz bewusst hier offen. Und das Gleichnis fragt uns, kommst du rein? Kommst du rein zum Vater? Wir selbst entscheiden, ob wir draußen stehen bleiben oder ob wir zum Vater hineingehen. Gott lädt uns ein, auch heute. Und vielleicht gab es den einen oder anderen Punkt jetzt für uns, wo wir sagen, ach ja, manchmal habe ich mich dann mehr auf meine Leistung gegründet. Oder manchmal habe ich gedacht, ja, es genügt, wenn ich nur genügend Verzicht leiste, dann bin ich dir schon nahe. Nein, der Vater möchte gerne aus seiner Fülle austeilen. Und wir dürfen auch heute erleben, in seiner Nähe, in der Beziehung mit ihm, gewinnt unser Leben Ausstrahlungskraft. Wir werden aus Gefriertruhen Heizkörper. In einer kühlen Welt. Und ich glaube, die braucht es dringender denn je. Amen.